der Kategorie des Migrationshintergrundes wird oder wurde in den letzten 10, 15, 18 Jahren viel aufgebürdet, was sie eigentlich nicht leisten kann. Da vermengen sich sowohl Aspekte von Staatsbürgerschaft, Migration, aber implizit eben auch Race. Sie kann das nicht alles auf einmal leisten und der Migrationshintergrund allein kann auch nicht, also reicht bei weitem nicht aus, um angemessene Antidiskriminierungs- oder Gleichstellungsdaten produzieren zu können.
Willkommen zum Podcast Melting Pot. Migration im Dialog. In diesem Podcast sprechen wir mit NachwuchswissenschaftlerInnen aus verschiedensten Fachgebieten, die zum Thema Migration forschen. Ein Einblick also in die Migrationsforschung über die Grenzen wissenschaftlicher Disziplinen hinweg. Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen. Wir wünschen ein frohes neues Jahr und heißen herzlich willkommen zur ersten Ausgabe in diesem Jahr Melting Pot Migration im Dialog. Der Jahreswechsel ist auch immer die Zeit, in der sich viele gute Vorsätze vornehmen. Mögliche solcher Vorsätze gibt es viele, aber wie wäre es eigentlich damit, sich vorzunehmen, sich von der Kategorie mit Migrationshintergrund zu lösen? In Deutschland leben rund 23,8 Millionen Menschen, die einen sogenannten Migrationshintergrund haben. Das entspricht einem Anteil von knapp 29%. Nach Definition des Statistischen Bundesamts haben in Deutschland Personen einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit der deutschen Staatsangehörigkeit geboren wurden. Die Kategorie selbst ist dabei vergleichsweise noch recht jung, doch auch wenn sie zum Zeitpunkt ihrer Einführung eine progressive Intention hatte, stößt sie doch auf vielfältige Kritik, die MigrationsforscherInnen in Deutschland sicherlich nicht neu ist. Wir widmen uns heute der Kategorie des Migrationshintergrunds und ihrer Kritik und sprechen darüber heute mit unserem Gast Deniz Uzan, Politikwissenschaftler an der Universität Leipzig. Hallo Deniz.
Hallo.
Mein Name ist Laura und mit mir moderiert heute Merve. Hallo.
Hallo.
Und damit kommen wir dann auch zu den Entweder-Oder-Fragen.
Sehr gerne. Hallo Dennis. Unsere erste Entweder-oder-Frage stellt, da wollen wir wissen, wie du Silvester am liebsten verbringst oder dann doch verbracht hast, auch wenn es nicht deine Lieblingsart war. Und zwar, bist du eher für eine Silvesterparty oder eher für ein gemütlicher Abend zu Hause?
Das hat sich vor allem seit in den letzten ein, zwei Jahren ein bisschen gewandelt, aber inzwischen ganz klar pro gemütlicher Abend zu Hause.
Das heißt, die Zeit der wilden Partys ist vorbei.
Kann man so sagen, ja.
Wir werden alle älter. Wir fragen ja auch dann immer unsere Gäste, und diese Frage möchten wir jetzt auch dir gerne stellen, wie sie oder welche methodische Vorgehensweise sie am ehesten nutzen. Wie ist das denn bei dir? Arbeitest du eher qualitativ oder eher quantitativ?
Ich würde sagen, also von Haus aus eher Quali und dazu noch Klammer auf, Theorie, Klammer zu. Ich habe aber auch eine gewisse Quanti-Grundausbildung.
Okay, genau. Und wir sprechen ja heute auch in allen überwiegend über einen Aufsatz von dir, in dem du auch theoretisch arbeitest, beziehungsweise dich auch auf viele Theorien beziehst. Wir sprechen ja heute über die Kategorie des Migrationshintergrunds und dabei handelt es sich ja auch, habe ich ja vorhin schon gesagt, um eine relativ junge Kategorie, die eben eine sehr große und auch sehr heterogene Gruppe umfasst. Vielleicht kannst du uns und unsere HörerInnen aber kurz nochmal abholen, wie der Entstehungskontext dieser Kategorie eigentlich war.
Ja, sehr gerne. Also was man eigentlich immer findet, ist, dass er das erste Mal 1998 von Ursula Boos-Nünning im 10. Kinder- und Jugendbericht verwendet wurde. Der erscheint einmal pro Legislaturperiode, ich glaube inzwischen sind wir beim 16. oder 17. Und da erscheint er aber noch ohne klare Operationalisierung und auch noch deutlich seltener als Ausländer oder ausländisch. Also das hat die Sozialanthropologin Anne-Kathrin Will irgendwann herausgearbeitet, die hat sich all diese Berichte angeschaut. Und irgendwann Mitte der Nullerjahre gibt es halt diesen Wechsel, dass der Migrationshintergrund häufiger verwendet wird. Genau. Und dass es aber wirklich zum, ich sag mal, Durchbruch des Migrationshintergrunds kam, das war dann erst 2005, als er das erste Mal im Mikrozensus vom Statistischen Bundesamt verwendet wurde, also der jährlichen Erhebung von 1% der Bevölkerung. Genau, vielleicht so viel erstmal zum Entstehungskontext. Ich kann aber natürlich auch noch gerne mehr erzählen, wenn ihr möchtet.
Ja, sehr gerne. Deswegen sind wir auch hier, aber vielleicht noch mal ganz kurz. Also ich habe ja eben gesagt, wie groß diese Gruppe ist. Also es sind sehr, sehr viele Menschen, die darunter fallen. Das sind ja nicht nur AusländerInnen, sondern darunter werden auch Deutsche gefasst, aber auch Personen, die selbst migriert sind, aber auch ihre Nachkommen. War denn da dafür gedacht, ein Unterscheidungskriterium anfangs für AusländerInnen oder eine weitere Kategorie neben AusländerInnen zu setzen und zu bringen?
Genau, also ich würde sagen, das ist so ein bisschen auf jeden Fall die wohlwollende Deutung, dass er quasi als neutrales Ersatzwort für Ausländer gelten soll. Was man da mit beachten muss, ist, dass es ja 2000 die Änderungen des Staatsangehörigkeitsgesetzes gab. Und da war es dann auch, also wurden quasi die Bedingungen für die Einbürgerung ein bisschen leichter. Ich glaube, davor musste man, wenn man in Deutschland geboren wurde, mussten die Eltern schon 15 Jahre in Deutschland leben. Und im Jahr 2000 ging es runter auf 8 Jahre. Und dadurch gab es immer mehr von den sogenannten Jus soli Kindern, also den Geburtsortsprinzip-Kindern. Und das waren dann Kinder mit türkischem oder in Anführungszeichen ausländischen Namen, die aber eben eine deutsche Staatsbürgerschaft hatten. Und darauf kam die Gesellschaft irgendwie nicht so ganz klar. Das waren quasi ausländische Deutsche oder deutsche Ausländer, wie man es auch sehen will. Genau. Hinzu kamen ja in den 90er Jahren auch sogenannte SpätaussiedlerInnen, relativ viele, die häufig schon Deutsche waren oder eingebürgert werden konnten, aber trotzdem in der Bevölkerung irgendwie teilweise als Ausländer wahrgenommen wurden. Das heißt, irgendwann Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre, vielleicht auch schon früher, ich glaube, das kann man nicht so genau datieren, kam der Zeitpunkt, wo die primäre Unterscheidung zwischen Deutschen und Ausländern einfach nicht mehr so wirksam oder sinnvoll war. Und genau, ich glaube, da könnte man schon sagen, jetzt wie gesagt, wohlwollend der Kategorie gegenüber, das haben auch, ich glaube, Nerka Buruta hat das auch mal gesagt, dass der Migrationshintergrund da als Ersatzwort für ausländisch gelten soll.
Ja, wohlwollend finde ich ein spannendes Stichwort. Das heißt nämlich auch, es gibt durchaus auch kritische Interpretationen. Das heißt, wir haben ja auch am Anfang gesagt, wir möchten heute mit dir auch über die Kritik um die Kategorie mit Migrationshintergrund sprechen und beziehen uns dabei auf einen Aufsatz von dir, den wir natürlich auch verlinken werden. Und in diesem Aufsatz systematisierst du die Kritik um die Kategorie auch. Und du teilst die Kritik dabei ein, zum einen nach ihren verschiedenen Verwendungsweisen. Da haben wir zum einen die Kategorie der Analyse, also auch in der wissenschaftlichen Nutzung, und die Kategorie der Praxis. Und zum anderen unterscheidest du dabei zwischen der Selbst- und Fremdidentifizierung. Und du veranschaulichst das Ganze dann auch mit einer schönen Vierfeldertafel, sodass man dann eben auch die Kombination dieser Ebenen gut sehen kann. Und ich hoffe, unsere HörerInnen haben jetzt auch schon ein inneres Bild im Kopf von dieser Vierfeldertafel. Falls nicht, gehen wir da jetzt aber auch ein bisschen näher noch drauf rein. Wir blicken dabei dann zunächst auf den Migrationshintergrund als Kategorie der Praxis und der Selbstidentifizierung. Und da wäre dann meine erste Frage an dich, inwiefern ist die Kategorie mit Migrationshintergrund denn auch eine Selbstbezeichnung?
Ja, ich würde da noch kurz so eine kleine Anekdote, die ich immer ganz
Sehr
spannend
gerne.
finde, bevorschieben. Warum kann es auch kritisch sein oder warum ist eben nicht nur diese wohlwollende Deutung die richtige? Und danach komme ich zum Potenzial als Selbstbezeichnung. Sollte ja quasi als Ersatz für AusländerInnen dienen und es gab dann quasi auch eben Deutsche mit Migrationshintergrund, aber die Soziologin Linda Supik hat in einem Aufsatz zum Beispiel das Beispiel vom Direktor des Berliner Instituts für Bevölkerung und Entwicklung. Also das ist jetzt alles andere als ein Laie. Und er hat eben 2006 davon gesprochen, dass es jetzt, wo der Migrationshintergrund eingeführt wurde, es 15 statt 7 Millionen AusländerInnen in Deutschland gäbe und vorher einfach nur niemand danach gefragt hätte, wer denn ausländische Eltern hat. Und das ist auch nicht das einzige Beispiel. Also Anne-Kathrin Will hat auch im Nationalen Bildungsbericht kommt es auch und auch das Münchner Landesamt für Statistik hat den gleichen Fehler gemacht. Also quasi statistische ExpertInnen haben immer noch den gleichen Fehler begangen und Deutsche mit Migrationshintergrund zu AusländerInnen gemacht. Also deswegen gibt es quasi auch diese nicht wohlwollende Perspektive. Das Potenzial als Selbstbezeichnung, ich persönlich sehe da kein großes Potenzial. Also ich kenne das auch von mir selbst, dass ich den Migrationshintergrund synonym zu beispielsweise Person of Color oder POC kurz dann verwende. Gerade wenn ich das Gefühl habe, dass mein Gegenüber jetzt nicht so involviert ist in antirassistische Diskurse vielleicht und nicht wüsste, was es ist oder so. Ich kann also eigentlich vor allem auch häufig, wenn ich mit älteren Personen spreche, habe ich das Gefühl. Also, dass der Migrationshintergrund dann quasi als Race-Kategorie verwendet wird. Aber an sich halte ich das schon für problematisch und darum wird es ja, glaube ich, später auch nochmal gehen. In dem Paper diskutiere ich das dann auch und komme da aber zu dem Schluss, dass der Migrationshintergrund auch kein emanzipatorisches Potenzial für die so Klassifizierten entwickelt oder entwickeln kann. Oder überhaupt eine wirksame oder bedeutende Kategorie ist für die Klassifizierten. Ich mache das Argument ein bisschen auf zwei Ebenen. Einerseits betrachte ich die Namen, also Selbstbezeichnungen von Selbstorganisationen, Migranten, Selbstorganisationen und antirassistischen Orgas, wo sich eben zeigt, dass in der Regel entweder spezifischere Bezeichnungen gewählt werden, also muslimische Frauen zum Beispiel oder deutsche Asiatinnen, oder gerade bei antirassistischen Orgas, dass dann gleich sowas wie People of Color verwendet wird. Genau. Und das andere, und da kannst du ja vielleicht, also bin ich auch gespannt, noch von dir und deiner Forschung zu hören, für so für die individuelle Ebene verweise ich da auf eine Studie von Interpart, in der nur rund ein Viertel der Befragten mit Migrationshintergrund sich selbst auch so, also als mit Migrationshintergrund verstehen. Und ich erinnere mich noch daran, Laura, dass ihr da ja, also dass ihr da auch mal ein Paper oder einen Vortrag zu hattet. Ich weiß nicht, wie war das bei euch?
Genau, es war noch ein Vortrag. Ganz in die Paperform hat es der Vortrag dann noch nicht geschafft, aber wir sehen da auch, dann werden wir auch gleich hier nochmal drüber sprechen im zweiten Teil, sehen durchaus Diskrepanzen, wenn man danach fragt, wie sich Personen eigentlich selbst einschätzen. Genau, also ähnliche Ergebnisse, wie auf die du auch in deinem Artikel verweist. Spannend finde ich also auch, also es bleibt also hauptsächlich eine Fremdzuschreibung, also eine Fremdzuweisung, eine Fremdidentifizierung bei der Kategorie mit Migrationshintergrund. Wie wird denn die Kategorie, so ein bisschen hast du ja schon erzählt, aber wie wird die denn verwendet und welche Probleme gehen denn damit auch einher? Also wir springen jetzt ins nächste Feld quasi, also der Kategorie der Praxis und der Fremdidentifizierung.
Genau, da gibt es auch schon sehr früh tatsächlich einige Studien zu, also vor allem Diskursanalysen. Ich glaube von Scaravieri und Zech aus 2013 schon, die haben sich Zeitungsartikel angeschaut, wo über Menschen oder ich glaube da waren es Jugendliche mit Migrationshintergrund gesprochen wird. Und da dient er häufig so ein bisschen oder ich sage, dass er also als Prototyp fungiert und gewisse Bedeutungen als Prototyp versucht zu transportieren. Und das sind meistens vor allem drei Sachen. Einmal ist es klar, was Ethnisierendes, also ein ethnisiertes anderes. Dann auch noch schlecht gebildet oder schlechter gebildet und auch ökonomisch schwächer. Das sind so, und manchmal kommt so implizit auch noch quasi, dass man schlechter Deutsch spricht oder so, also irgendwas in Bezug auf die Sprachkenntnisse kommt da auch noch dazu. Genau, das und das sieht man eben in verschiedenen Kontexten. Also das taucht zum Beispiel auch auf. Es gibt eine Studie, eine Diskursanalyse über Bundestagsdebatten. Und da sind es auch, es sind eigentlich immer diese drei Dimensionen: ethnisieren, Schrägstrich, also migrantisieren, ist eben klar, aber als ärmer gedacht und genau, auch eine in Anführungszeichen Bildungsschwäche. Und das deckt sich natürlich nicht so ganz mit dem, was der Migrationshintergrund tatsächlich erfasst. Also ich glaube, meine zwei Lieblingsbeispiele sind immer, dass Markus Lanz auch einen Migrationshintergrund hat. Ich glaube, seine Eltern sind aus Südtirol, wenn ich mich richtig erinnere. Und aber ein weißer Professor aus Österreich, der in Deutschland eine Professur hat, der hat auch einen Migrationshintergrund. Und das Beispiel bringe ich auch immer wieder und im Herbst war ich auf einer Tagung, wo ich das auch gesagt habe und dann saß tatsächlich ein weißer Professor aus Österreich
Ich
im
dachte Markus
Publikum.
Lanz.
Nee, das wäre es gewesen. Genau. Und ich weiß jetzt, vielleicht sehen die HörerInnen ja auch schon, ah, okay, da hätte man jetzt nicht dran gedacht, wenn man über Migrationshintergrund spricht, das ist es eben eigentlich meistens nicht. Und gleichzeitig sind aber Leute, die da quasi implizit mitgedacht werden, also vor allem von Rassismus betroffene oder ethnisierte Personen, haben gar nicht immer einen Migrationshintergrund. Also viele schwarze Deutsche oder auch deutsche Sinti zum Beispiel, die fallen da raus, ob, obwohl sie ja von Rassismus irgendwie betroffen sind. Genau, ich glaube, das zeigt schon so ein bisschen die Schwäche. Ich glaube, damit bin ich jetzt fast schon auch in die nächste, in das nächste Feld gesprungen, aber.
Ja, was ja auch sehr schön ist, aber auch nochmal wichtig, auch zu verdeutlichen, dass die Kategorie sich nicht wirklich dazu eignet, wirklich alle zu sehen, die man vielleicht auch sehen möchte, wenn man darüber nachdenkt, wie man damit eigentlich meint. Und damit hast du, glaube ich, auch schon wir sind da schon sehr nah an einem Dilemma, mit dem wahrscheinlich auch sehr viele Migrationsforscher in Deutschland konfrontiert sind, ist damit schon angesprochen. Also es besteht ja auch zunehmend ein Bewusstsein, dass man sich von solchen Kategorien oder auch Markierungen durchaus lösen möchte, durch diese aber gleichzeitig auch eher strukturelle Ungleichheiten sichtbar werden können. Das heißt, wir sprechen jetzt, wie du schon gesagt hast, wir rutschen jetzt schon in das nächste Feld. Also wir sprechen jetzt hier vom Migrationshintergrund als Kategorie der Analyse, also wie wir es auch in der Wissenschaft nutzen. Inwiefern eignet sich denn der Migrationshintergrund, strukturelle Ungleichheiten zu identifizieren? Also wir haben jetzt schon einen Punkt aufgemacht, dass relevante Gruppen eventuell auch rausfallen, die da wichtig wären. Aber gibt es da Potenzial? Eignet sich die Kategorie dafür?
Ja, also da gibt es zumindest theoretisch schon ein gewisses Potenzial und genau das eine Potenzial ist, wie du es eben auch schon gesagt hast, dass man strukturelle Ungleichheiten identifizieren könnte und das andere ist, dass man mit dem Migrationshintergrund auch ein relativ einfaches Mittel hätte, um beispielsweise Quoten auch zu versuchen durchzusetzen. Es gab in Berlin, ich glaube inzwischen schon vor 2,5 Jahren, ja, auch diese 35%-Debatte in der öffentlichen Verwaltung. Genau, aber da, also jetzt bei den Quoten stoßen wir auch wieder auf das Problem der Unschärfe, könnte man es nennen. Also, dass vom Migrationshintergrund oder dass von so einer Quote Personen profitieren könnten, die zwar einen Migrationshintergrund haben, aber von keinerlei Diskriminierung oder spezifisch auch von rassistischer Diskriminierung nicht unbedingt betroffen sind, wo diese Quote ja entgegenwirken sollte. Und andererseits, dass es durchaus Personen gibt, die eben von solchen strukturellen Diskriminierungen betroffen sind, aber keinen Migrationshintergrund haben. Also, ich glaube, der Migrationsrat in Berlin war das, Ekodajemas Günay, der ist auch weitergegangen und hat sogar argumentiert, dass das könnte ja sogar, oder das könnte Ungleichheiten auch noch weiter verschleiern sogar. Also, wenn man dann weil sie genügend Menschen mit Migrationshintergrund hat, aber gar nichts darüber ausgesagt ist, okay, wie viele Personen, also wie viele People of Color sind da denn jetzt eigentlich, weil es eben nicht deckungsgleich ist. Und das andere, was die strukturellen Ungleichheiten angeht, da habe ich mir ein paar Studien aus der Bildungsforschung angeschaut. Also ich bin kein Bildungsforscher, aber der Migrationshintergrund kommt ja auch aus dem Kontext, ich habe es ja vorhin schon gesagt, wird da auch sehr, sehr häufig verwendet. Und da zeigt sich aber, dass der Effekt, wenn es beispielsweise um schulischen Bildungserfolg geht, dass der Effekt des Migrationshintergrundes also der statistische Effekt jetzt unter Kontrolle der sozialen Herkunft gänzlich verschwindet. Oder also entweder gänzlich verschwindet oder enorm sinkt. Das wiederum heißt ja aber auch noch nicht, dass es keinerlei rassistische Diskriminierung im Bildungssystem gäbe. Auch dafür gibt es Hinweise oder eine gewisse Evidenz. Jetzt auch und auch ganz abgesehen davon, dass auch die Vorbestimmung des schulischen Bildungserfolgs durch das Elternhaus, das gilt es auf jeden Fall auch zu problematisieren, aber das Argument ist hauptsächlich, dass der Migrationshintergrund eben kein guter Proxy-Stellvertreter-Indikator ist, um rassistische Diskriminierung zu messen. Und was da jetzt spezifisch was so Bildungsforschung oder auch Studien und Erhebungen dazu angeht, noch ganz erschwerend hinzukommt, darauf haben Kemper und Supik hingewiesen, ist, dass die Operationalisierung dort sich tatsächlich häufig von der offiziellen vom Statistischen Bundesamt unterscheidet in vielen Studien. Also ja, und dadurch sind die Stu also teilweise auch innerhalb von Studien zu verschiedenen Erhebungszeiträumen. Und das hat natürlich das Problem, dass das eigentlich nicht mehr wirklich vergleichbar ist. Und wenn man das weiß, dann weiß man das und vergleicht es nicht, aber in der Praxis führt es eben auch häufig zu Fehlinterpretationen. Also da wird so ein bisschen versucht zu korrigieren, was der Migrationshintergrund nicht kann. Also wenn dann irgendwie dazu gesagt wird, keine Ahnung, wenn irgendwie nach der Erstsprache geschaut wird oder Dann wird nach dem türkischen Migrationshintergrund oder im arabischen oder im italienischen unterschieden. Genau, und dann also haben wir es eigentlich auch gar nicht mehr mit dem klassischen Migrationshintergrund so wirklich zu tun.
Das ist super spannend. Vor allem auch, weil wir dann hier auch sehr schnell auch auf neuere Entwicklungen dann kommen, wenn man sich da ein bisschen einliest. Also es gibt ja beispielsweise der nationale Rassismus- und Diskriminierungsmonitor, die nutzen ja auch Variablen zur Erhebung der Selbstidentifizierung. Ebenfalls noch eng ja mit dem NADIRA verbunden ist ja auch das DEZIM-Panel, die haben das ähnlich gemacht. Wir selbst haben diese Items dann auch in zwei Projekten benutzt, um eben die ethnische und/oder kulturelle Selbstbeschreibung auch jenseits vom Migrationshintergrund zu erfassen. Das hattest du ja auch eben angesprochen und da ist mir noch eingefallen, das ist vielleicht mein neuer Vorsatz fürs neue Jahr, diesen Vortrag, wo wir uns ja auch kennengelernt haben, dann noch endlich mal in einem Paper zu verfassen. Aber was wir hier sehen, ist auf jeden Fall, dass es durchaus ja auch in Deutschland wachsendes Bewusstsein in der Migrations- und Rassismusforschung dafür gibt, dass es eben auch neue Kategorien braucht, um migrationsbezogene Realitäten auch besser erfassen zu können. Das ist ja, spricht ja genau auf das, was du gerade gesagt hast. Und genau, jetzt würden wir auch gerne noch mit dir über mögliche Alternativen sprechen.
Ja, und meistens sagt man ja auch, boah, wenn man kritisiert, braucht man irgendwie konstruktive Lösungen. Ich bin nicht immer der Meinung, dass jemand, der kritisiert, auch direkt die konstruktive Lösung mitbringen muss, aber das tust du ja tatsächlich auch in deinem Aufsatz. Und deswegen würden wir gerne tatsächlich auch das, was Laura angesprochen hat. Wir wissen, dass der Begriff irgendwie schwierig ist, aber wir können uns nicht davon loslösen und den komplett zu lassen, ohne eine Alternative zu haben, wäre eigentlich auch fatal, weil wir dann überhaupt nichts mehr sichtbar machen könnten. Und daher würden wir jetzt in diesem Abschnitt gerne über Alternativvorschläge mit dir sprechen. Und eines der häufig genannten Alternativvorschläge sind ja solche Begriffe wie Person mit Einwanderungsgeschichte, die halt auch in vielen politischen Berichten und so weiter verwendet wird. Was sagst du zu dem Begriff? Wie würdest du, also würdest du Person mit Einwanderungsgeschichte oder Mensch mit Migrationshintergrund sagen, wenn es eine Entweder-oder-Frage wäre?
Ja, über die Entweder-oder-Frage habe ich nicht nachgedacht. Zu Laura noch, mich freut es, dass ich dir ein Neujahrsvorsatz irgendwie mitgeben konnte. Ich hoffe, dass es nicht zu viel Druck aufgebaut hat. Genau, ich würde auch hier wieder ganz kurz nochmal einen Schritt zurückgehen und so versuchen, okay, was ist das? Ich habe das Gefühl, damit klärt sich auch einiges von, okay, warum muss der Migrationshintergrund ersetzt werden oder was ist eigentlich das Problem daran? Der Kategorie des Migrationshintergrundes wird oder wurde in den letzten 10, 15, 18 Jahren viel aufgebürdet, was sie eigentlich nicht leisten kann. Also in der Kategorie, da vermengen sich irgendwie, darauf hat auch Anne-Kathrin Will, glaube ich, mit am klarsten hingewiesen, da vermengen sich sowohl Aspekte von Staatsbürgerschaft, Migration, aber implizit eben auch Race. Und ich glaube, und das ist auch mein zentrales Anliegen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so bisher klar geworden ist, aber wenn nicht, möchte ich es hiermit auch klar machen. Sie kann das nicht alles auf einmal leisten und der Migrationshintergrund allein kann auch nicht, also reicht bei weitem nicht aus, um angemessene Antidiskriminierungs- oder Gleichstellungsdaten produzieren zu können. Und dementsprechend ist es auch noch nicht damit getan, wenn wir den Migrationshintergrund jetzt ersetzen und dann haben wir immer noch keine angemessenen Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsdaten. Also das ist nicht das Ziel. Aber vielleicht ist so der erste Schritt, mit einer neuen Kategorie das Ganze so ein bisschen auseinander zu weben und eine Kategorie zu haben, die eben wirklich nur noch Migration erfasst. Und das ist dann so ein bisschen der Anfang dafür. Jetzt das mit der internationalen Geschichte oder was?
Das
International oder
waren Personen
Zuwanderung?
mit Einwanderungsgeschichte
Ach
erstmal.
so. Ja, ich bin nicht so ein Fan von der Geschichte, muss ich sagen, weil egal, also ich weiß nicht, ob Geschichte da auch für mich ein zu beladener Begriff ist irgendwie, aber egal, welche Operationalisierung man hat, früher oder später verliert diese Person zumindest statistisch ihre Geschichte. Und also wenn es jetzt die internationale Geschichte oder die Zuwanderungsgeschichte ist, ist eigentlich egal. Und das kann ja auch zu einem Zeitpunkt passieren, wo für die Person trotzdem noch der Bezug zum Land, zum Herkunftsland der Großeltern oder Urgroßeltern oder was auch immer eigentlich irgendwie wichtig ist oder affektiv aufgeladen, wie auch immer. Genau, ich glaube, wenn man, also ein begrifflicher Austausch, da hat sich für mich irgendwie noch nicht erledigt und spezifisch bin ich auch nicht so ein Fan von Geschichte. Ich weiß auch nicht, ob ich Geschichte rein semantisch irgendwie besser oder positiver konnotiert finde als jetzt Hintergrund. Wahrscheinlich ein bisschen, aber genau damit ist es noch nicht getan. Ich glaube, was wichtig wäre beim Migrationshintergrund, ist ein bisschen mehr an der Substanz, eben an der Operationalisierung auch anzupacken.
Ja, und du gibst ja auch in deinem Aufsatz Vorschläge, was dann für die Operationalisierung wichtig wäre. Willst du sie uns auch nochmal nennen?
Genau, also auch da, das sind nicht meine Vorschläge. Da wurde schon sehr viel zu geschrieben und ich bin auch wirklich nicht der Erste oder der Einzige, der das sagt. Ich habe den Aufsatz oder das Paper so ein bisschen als, es gab sehr viel an sehr vielen verschiedenen Ecken, so ein bisschen als Synopse des Ganzen versucht zu sehen. Genau, und es gab ja die Fachkommission Integrationsfähigkeit, die sich, ich glaube, die hatten sich für Migranten und deren direkte Nachkommen ausgesprochen 2021. Und in die Richtung geht es schon auch. Ich glaube, es ist auch ein bisschen her, dass ich den Aufsatz geschrieben habe, wofür ich am Ende plädiere, ist für Migrierte und deren direkte Nachkommen davon zu sprechen. Mit der Operationalisierung, die auch von Anne-Kathrin Will in Zusammenarbeit mit dem, ich glaube, Landesamt für Statistik in Baden-Württemberg war das, gemacht wurde, nämlich, was gerade beim Migrationshintergrund auch ein Problem ist, dass ein Elternteil ausreicht, das nicht in Deutschland geboren wurde und dann hat man schon Migrationshintergrund, also er ist gewissermaßen die dominante Kategorie. Und das sollte auf jeden Fall geändert werden, also dass man quasi nur als direkter Nachkomme gilt, wenn es auch wirklich, wenn beide Eltern dann im Ausland geboren sind. Und was ich auch für ein nicht unwichtiges Argument halte, ist, ab dem Zeitpunkt, wo Personen die Volljährigkeit haben oder erreicht haben und auch das Elternhaus gegebenenfalls verlassen, ist eigentlich nicht mehr oder sollte nicht mehr von migrationsbezogenen Disparitäten unbedingt gesprochen werden, sondern von Diskriminierung. Und deswegen schließe ich mich da auch den eben genannten Hochstädter und Will an und würde quasi sagen, Migrierte und deren direkte Nachkommen nur für Selbstmigrierte und deren noch Minderjährige oder im Haushalt lebende Nachkommen.
Könntest du
Genau.
das nochmal begründen, warum ab 18 dann nur noch von Diskriminierung nicht mehr migrationsbezogen die Rede sein sollte?
Ja, jetzt muss ich weiß, wie gesagt, es ist ein bisschen her, dass ich geschrieben habe. Ich glaube, was häufig vor allem im Kontext der schulischen Bildung argumentiert wird, ist, dass in der Schule dass es eben zu Problemen führen kann, wenn die Eltern jetzt nicht als Erstsprache
Ja.
Deutsch haben oder dementsprechend nicht so viel unterstützen können. Und genau gerade da wird sich kam häufig der Wunsch auch, okay, wir müssen irgendwie noch erfassen können, wo die Eltern quasi nicht Deutsch als Erstsprache haben, nicht in Deutschland geboren sind, keine deutsche Sozialisierung durchgemacht haben oder. Und das erübrigt sich ja eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo man die Schule verlässt oder sich ins nächste Ausbildungsstadium begibt. Und wenn es dann zu Nachteilen kommt, dann ist es eben nicht mehr unbedingt, weil die Eltern migriert sind, sondern weil es eine Form der Diskriminierung ist so. Ich weiß nicht, Laura, du hast gerade sehr heftig genickt, vielleicht hast du mehr was zu ergänzen.
Nee, nichts zu ergänzen. Es ist einfach
Okay.
vielleicht noch eine spannende Sache jetzt mit deinem Vorschlag, beziehungsweise mit Vorschlägen, die ja auch kursieren. Also dieser dominante Aspekt, dass es auch wirklich reicht, wenn ein Elternteil nicht mit der deutschen Staatsangehörigkeit geboren wurde und das dann eben vererbt, fände ich dann auch spannend. Sollte es dann, wahrscheinlich nicht jetzt in diesem Jahr, aber sollte es eventuell irgendwann dazu kommen, dass wir wirklich uns die statistische Variable, mit der man dann hauptsächlich arbeitet, eine neue Form des Migrationshintergrunds ist, wird es dann ja auch spannend zu sehen sein, wie sich die Zahlen dann in der Gesellschaft verändern. Also ich denke dann einfach an mich, ich würde dann diese Kategorie einfach verlieren. Ich hätte dann einfach keinen statistischen Migrationshintergrund mehr und bei mir ist es dann ja auch eben so ein Fall, wo da durchaus auch eine Diskrepanz besteht.
Ja.
Ja, und ich finde auch bei der Kategorie super spannend, dass in Österreich werden ja, das macht ja auch Anne-Kathrin Will sehr stark, die werden ja die gleichen Kategorien verwendet, aber da reicht es tatsächlich, dass eine österreichisches Elternteil dazu führt, dass es halt keinen Migrationshintergrund mehr hat. Also das, wo wir halt hinwollen, ist in Österreich schon halt irgendwie da. Und das zeigt, finde ich, auch nochmal sehr, sehr stark, dass es ja politischer Wille ist, wie man so Kategorien auch, die auch verwendet werden, auch benutzt.
Ja, und das war, glaube ich, auch 2005, auch in einem Paper von Ann-Kathrin Will. Also, sie hatte ja 3 Jahre mit dieser, ich glaube, sie hatte auch eine DFG-Förderung. Dafür hat er wirklich sehr, sehr viel wichtige Arbeit gemacht. Also, das muss man schon sagen. Genau, das war auch 2005 eine ziemliche Auseinandersetzung. Soll quasi der Migrationshintergrund dominant sein oder das, also, braucht man zwei Elternteile oder ein? Und am Ende hat sich halt, und das ist ja auch eine gewisse Kontingenz jetzt, ob, es hätte auch anders sein können, aber hat sich eben der Migrationshintergrund da als dominante Kategorie durchgesetzt.
Was ich jetzt aber auch spannend finde, Laura hat es ja auch schon angesprochen, dass es ja halt super viele Bestrebungen jetzt auch gibt, so der Selbstidentifikation. Das machst du ja auch sehr stark in deinem Aufsatz und das halt ja auch wichtig ist. Glaubst du, dass eine reine Selbstidentifikation eine Lösung sein könnte?
Genau, also auch da, ich würde sagen, da verlasse ich auf jeden Fall mein sicheres Wissensgebiet und verweise auch vor allem auf andere Akteure. Also Citizens for Europe hat da ja in den letzten Jahren viel, viel wichtige Arbeit in die Richtung gemacht und auch Leitlinien für community-basierte Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsdaten irgendwie gegeben. Ich glaube, was eben wichtig ist, habe ich ja eben schon gesagt, wäre, dass man nicht mehr versucht, in einer Kategorie das alles zusammenzufassen, also so ein bisschen Migration, Staatsbürgerschaft und auch eben Antidiskriminierungsdaten voneinander getrennt zu sehen. Und für Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsdaten ist es dann, glaube ich, schon wichtig, dass man eben vor allem mit Selbstidentifikation arbeitet. Und da muss man dann natürlich auch aufpassen, wie man, also wie die Items dann formuliert sind oder die Fragen in den Erhebungen. Ich habe jetzt auch vor kurzem erst gelesen, dass wenn solch einfach nur gefragt wird, haben Sie Rassismus erfahren, und die Person mit Ja antworten, ist es weniger quasi ein Indiz dafür, dass sie wirklich Rassismus erfahren haben. Ich glaube, meine Oma, die auf jeden Fall irgendwann im Laufe ihres Lebens Rassismus erfahren haben wird, würde auch sagen, nee, mir ging es immer gut in Deutschland, sondern eher dafür, dass die Person eine gewisse Sensibilität für Rassismus eben haben. Also ich glaube, da muss man natürlich auch noch wissen, oder so ein bisschen nicht ausprobieren, aber ja, gewisse Prinzipien sich erarbeiten, aber genau in dieser Phase befinden wir uns ja gerade. Und ich hatte auch gehofft, dass ihr ein bisschen, dadurch, dass ihr auch mit dem DZIM verbandelt seid, ein bisschen aus eurer Nadira-Praxiserfahrung berichten könnt, weil ich habe da, wie gesagt, noch gar nicht so wirklich Erfahrungen mitgemacht.
Nö, alles gut. Also deswegen sind wir ja hier, um uns mit dir auszutauschen. Und tatsächlich bin ich auch ein bisschen kritisch mit dieser Frage von, haben Sie Rassismus erfahren und daraus das abzuleiten, weil es ja auch innerhalb der Forschung total umkämpft ist, wie wir den Begriff definieren wollen und verstehen wollen, davon mal unabhängig. Und gleichzeitig halt auch die Fähigkeit, Rassismus auch als solches zu erkennen. Und da hat Feridoni ja auch schon hervorragende Arbeiten zugeleistet, der das im Hochschulsystem sich angeschaut hat und dann halt auch gemeint hat, vieles, was man auch an rassistischer Erfahrung macht, wird gar nicht als solche erkannt. Und wenn wir doch strukturell eigentlich wissen, dass es Rassismus gibt und es ist was Strukturelles und Institutionelles, dann würde ich mich eigentlich eher auch so ein bisschen die Frage stellen, wann sind Leute eigentlich in der Lage, das wahrzunehmen als Rassismus? Also die Frage nach Rassismuserfahrung oder Wahrnehmung ist tatsächlich für mich eigentlich, wann ist die Kapazität da, das halt auch solches wahrzunehmen? Auf der anderen Seite erfährt auch nicht jeder rassistische Diskriminierung, die das halt bei dieser Frage auch angibt. Deswegen bleibt es natürlich total schwierig. Und bei Fragen von, also die wir jetzt ja auch benutzen, ethnische oder migrantische Selbstidentifikationsvariablen, die finden wir, also im Moment arbeiten wir noch ein bisschen produktiv damit und schauen, in welche Richtung das geht. In einem unserer Aufsätze konnten wir halt schon zeigen, dass die meisten Leute, die zu der Kategorie Menschen mit Migrationshintergrund zählen, auch eine migrationsbezogene Selbstidentifikation haben. Aber dann ist halt auch immer so ein bisschen die Frage, wie spricht man dann aber auch über die ganze Gruppe? Da haben wir auch lange darüber diskutiert, weil dann hat man natürlich Musliminnen, da hat man BPOC und so weiter. Und dann kann man aber BPOC nicht als Gruppenkategorie für alle nehmen, weil es eine Selbstidentifikationskategorie ist. Also wer sich halt damit nicht identifiziert, man möchte quasi auf der Ladder of Abstraction höher, haben wir sehr lange diskutiert, wie wir Selbstidentifikation, aber auch wahrgenommene Fremdidentifikation, wie man das halt abstrakter bezeichnen kann. Wir persönlich sind gerade, glaube ich, auf dem Aspekt, dass es halt natürlich abhängig von der Fragestellung ist, aber in unserer aktuellen Arbeit würden wir bei der Selbstidentifikation von migratisierten, migrationsbezogenen Identifikationen sprechen und bei der wahrgenommenen Fremdidentifikation eher von rassifizierten Identifikationen sprechen. Also im Moment passt es zu unserer Forschung, ob das quasi das Ende aller Schluss ist, weiß ich jetzt auch nicht. Laura, ich glaube, du auch nicht. Also da sind wir
Es ist
Work
halt
in
ein
Progress.
ganz
Ja.
genau, Work in Progress trifft das, glaube ich, ganz gut. Also, und auch diese ständigen Diskussionen, die wir beide ja auch dann untereinander haben, die auch super produktiv sind, beispielsweise, wie geht man auch damit um mit sogenannten Bindestrich-Identitäten? Wo kategorisiert man die eben ein? Also da ja, lernen wir auch jeden Tag, während wir das dann eben, es ist auch ein sehr, also ein viel langwierigerer Prozess. Natürlich immer, wenn man mit offenen Antworten arbeitet, das ist wesentlich aufwendiger, als wenn man einfach eine Kategorie, die sich in zwei Zahlen eben oder in zwei Ausprägungen darstellen lässt, arbeitet. Aber ja.
Wir hatten, glaube ich, auch Dennis noch mal im Vorgespräch das Thema, dass wir auch gesagt haben, naja, Selbstidentifikationen können ja auch sein, also können ja auch Begriffe sein, die nur von der In-Group verwendet werden können. Also, dass man quasi diskriminierende Begriffe als Empowerment-Begriffe in der eigenen Community quasi verwendet. Und das hatte uns ja dann quasi auch so ein bisschen die Frage gestellt, okay, wenn wir radikal auf Selbstidentifikation und Selbstbezeichnung setzen, hätte es dann die Folge, dass nur noch die In-Group forschen kann? Oder welche Möglichkeiten würdest du zum Beispiel auch sehen, wenn wir zum Beispiel mit Selbst-ID arbeiten, dass auch nicht nur In-Group oder was denkst du dazu?
Ja, ja, und bei dem, also wir hatten ja über Kenneck gesprochen, über das Wort, und was bei Kenneck tatsächlich ganz interessant ist, da ist mein Wired zugeschrieben, dass da ganz ähnliche Bedeutungen transportiert werden wie beim Migrationshintergrund als Kategorie in der Praxis, also irgendwie ein rassifiziertes und Lower Class Ding, das da auch mit einhergeht. Nur, genau, wie du es schon gesagt hast, ist es halt eine Selbstidentifikation und hat dadurch ein gewisses emanzipatorisches Potenzial.
Also dürfte der österreichische weiße Prof den Kenneck-Begriff benutzen? Naja, definitiv
Obvious,
nicht.
nee. Markus Lanz
Ja,
auch nicht.
Markus Lanz auch
Nee.
nicht.
Nee. Nee. genau, und zur Frage, ob nur die In-Group forschen kann, ich glaube nicht. Also ich würde nicht sagen, dass dann nur noch die In-Group forschen kann. Da müssten, ich spreche jetzt mal von einem kollektiven Wir, da müssten wir ja auch die ganze Arbeit machen. Das kann es ja auch nicht sein. Ich glaube, der entscheidende Aspekt ist hier, dass es nicht, wie es eben beim Migrationshintergrund zum Beispiel auch war, dass es nicht unter Ausschluss von den so Klassifizierten oder von der In-Group, also in dem Fall von Rassismusbetroffenen, irgendwie geschieht. Sondern dass diese eben auch aktiv mit einbezogen werden können, also Selbstorganisationen und antirassistische Orgas. Und eigentlich auch, dass da von staatlicher Seite auch die entsprechenden Ressourcen bereitgestellt werden. Also ihr habt ja schon gesagt, es ist auch sehr aufwendig und man hat sehr viele Diskussionen und Sachen verfallen auch wieder. Und das beißt sich natürlich mit einem gewissen Verlangen nach klaren Daten und klaren Aussagen, die ja von der Wissenschaft so ein bisschen abverlangt werden. Aber ich glaube, wir müssen uns jetzt einfach diesen, oder ich spreche wieder von einem Wir, obwohl ich das gerade selbst gar nicht mache, sondern ihr, aber wir müssen uns jetzt diesen Diskussionen und Debatten einfach das so ein bisschen weiterführen und gucken, wo wir da rauskommen und auch eine gewisse Sensitivität nicht verlieren. Also wenn sich dann rausstellt, bei einer anderen Kategorie kommt es auch wieder dazu, dass eine negative oder stigmatisierende Kommunikation dabei ist, dann ja, muss man da sensitiv für bleiben.
Das stimmt. Was uns tatsächlich auch, also es ist eine super spannende Folge und zeigt ja auch, dass sie sehr viele Emotionen auch irgendwie löst, ne? Also wir haben es jetzt versucht, natürlich wissenschaftlich sachlich anzugehen, aber wir sehen halt auch spätestens halt mit Begriff von Kennex und Selbstidentifikation, es macht was mit uns. Also auch die Frage, wann zählen wir in die Kategorie rein, wann fallen wir aus der Kategorie raus? Und auch wir beschäftigen uns ja mit dem Thema und haben dir ja auch so ein bisschen Einblicke gegeben, warum wir für das Thema brennen. Und uns würde das auch bei dir natürlich interessieren. Wie bist du zu dem Thema eigentlich gekommen? Mit welcher Leidenschaft hast du dich mit dem Thema befasst? Weil irgendwie braucht es ja genau das, um sich ein Thema zu widmen.
Ja, genau, also Laura hat es eben auch schon gesagt, dass du deinen Migrationshintergrund verlieren würdest, wenn es jetzt zu einer anderen Kategorie kommen würde. Bei mir würde es, glaube ich, tatsächlich davon abhängen, ob der Staatsbürgerschaftsaspekt drin bleibt, weil ich bin gerade dabei, die deutsche Staatsbürgerschaft zu erlangen, aber ich habe sie immer noch nicht. Das heißt, bei der aktuellen Definition hätten meine hypothetischen Kinder sogar auch noch einen Migrationshintergrund, obwohl quasi meine Eltern in jungem Alter, schrägstrich meine Großeltern, migriert waren, also fast schon vierte Generation.
Also die hätten das auch, wenn
Genau.
du eingebürgert bist. Also es ist ja unabhängig, auch wenn du eingebürgert bist, hätten deine Kinder nach aktueller Definition einen Migrationshintergrund.
Genau, nach aktueller Definition auf jeden Fall, aber ich meine, wenn es jetzt zu dem Wechsel kommt und quasi der Geburtsort der Eltern zählt, ich bin ja in Deutschland geboren, dann wäre es. Dann hätten sie quasi keinen mehr. Also da hängt es jetzt so mit. Aber bei der aktuellen Definition auf jeden Fall. Genau, und wie bin ich zu dem Thema gekommen? Es hat tatsächlich als Hausarbeit angefangen. Ich hatte damals, als die Fachkommission Integrationsfähigkeit eben diesen Beschluss gemacht hat oder diese Empfehlung gemacht hat, nicht mehr vom Migrationshintergrund zu sprechen, hatte ich im Rahmen von der SAK-Stelle auch meine Professoren ein bisschen recherchiert, was wird da eigentlich so debattiert oder wie wird das aufgenommen? Und ich fand es auch ein bisschen erschreckend, dass, also es wurde sich sehr wenig jetzt im Feuilleton zumindest wirklich damit auseinandergesetzt, was ist eigentlich der Vorschlag, welche Folgen hätte das? Und die allermeiste Kritik gerade von konservativer Seite war vor allem, die haben ihre Aufgabe nicht erfüllt, die sollten uns eigentlich sagen, wie viele Flüchtlinge wir aufnehmen können, die sollten eine Obergrenze formulieren. genau. Aber natürlich, die Kategorie begleitet mich auch schon irgendwie mein ganzes Leben lang. Also ich hatte es ja auch im Vorgespräch erzählt, ich habe in ein altes Freundebuch, ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war, irgendwann in der Grundschule muss das gewesen sein, bei Sonstiges hatte ich irgendwie dazu geschrieben, ich bin ein türkischer Junge, aber ich bin in Deutschland aufgewachsen und hier geboren oder so. Also irgendwie zeigt sich ja schon, okay, es war so früh schon so merkbar, da war es noch nicht unbedingt der Migrationshintergrund, da kam er dann erst im Laufe der Zeit, aber genau, natürlich einen persönlichen Bezug dazu. Und dann habe ich einfach immer weiter recherchiert und gemerkt, okay, es gibt hier wirklich, es wird schon an sehr, sehr vielen Punkten eigentlich schon angesetzt. Und warum wird diese Kategorie immer noch verwendet? Das war dann so ein bisschen die Motivation dafür.
Ja, Unverständnis, dass trotz aller Kritik der Begriff sich so gut hält.
Genau, also ja, warum hat sie jetzt auch so lange überlebt eigentlich, obwohl es schon so viele Kritiken gibt. Aber wie ist es für euch jetzt gerade auch so in der, oder wie ist für euch so der persönliche Bezug?
Ja, ich glaube, also bei mir ist halt total fragenden abhängig, wenn ich ganz ehrlich bin. Entweder betone ich mein Deutschsein und das Aufwachsen im schönen Sauerland, oder ich betone halt doch die kulturelle Vielfalt, die durch die Mehrsprachigkeit, den Türkei-Bezug herkommt. Und das ist eigentlich sehr stark davon abhängig, wer mich fragt, wann ich gefragt werde und vor allen Dingen halt, ob ich das Gefühl habe, dass ich das zu Anfang stigmatisiert gefragt werde oder ob es halt Interesse durch einen Gesprächsverlauf oder an meiner Person ist. Und ja, dann ist man auch nicht an dem Migrationshintergrund als abstrakte Kategorie interessiert, sondern schon vielleicht an so türkischer Tradition, Kultur, Essensgewohnheiten, obwohl ich überhaupt nicht kochen kann, aber Rezepte werden viel gefragt. So, sowas ist dann tatsächlich mein eigentlicher Bezug, aber ich fand eigentlich auch, also irgendwann, als diese Kategorie kam, habe ich dann einfach irgendwie dazu gezählt. Und ich fand es irgendwie super spannend, dass ich mich vorher, obwohl ich bis 2015 auch ausländische Staatsbürgerin war, mich nie als Ausländerin irgendwie so richtig keine Ahnung, aber Landleben, ich habe es irgendwie nicht so richtig wahrgenommen. Und als dieser neue Kategorie Mensch mit Migrationshintergrund kam, dachte ich, ach, wir haben ja eine Bezeichnung. Und irgend, also Weil irgendwie habe ich mich nicht ausländisch genug gefühlt, weil ich nicht im Ausland geboren bin, also ne, auch im Sauerland geboren. Und dann dieser Begriff Menschen mit Migrationshintergrund hat mir damals schon eine Art Identität vor Ort geschafft, glaube ich. Danach habe ich es dann viel später erst kritisiert.
Bei mir war es, wenn, dann auch ausschließlich von außen, einfach auch, weil meine Mutter alleinerziehend war, meine deutsche Mutter ohne Migrationshintergrund, nicht einfach dann bei ihr und meinen deutschen Großeltern einfach sozialisiert wurde und einfach gar keinen Bezug zum, in Anführungszeichen, Herkunftsland meines biologischen Vaters einfach habe. Null.
Ja, also nach sehr vielen ersten persönlichen Eindrücken in der ersten
Aber voll.
Januarfolge.
Eine schöne Therapiestunde. Danke, Dennis.
Gerne, ich danke euch auch.
Würden wir aber gerne tatsächlich dir noch einmal die letzten Worte geben, bevor wir die Folge beenden. Also gibt es noch etwas, was du loswerden möchtest, was in der Folge zu kurz gekommen ist? Oder war der selbstidentifikatorische Austausch am Ende genau das, was du dir gewünscht hast?
Nee, also ich glaube, das war schon genau das, was ich mir gewünscht habe. Wenn ich, also wie gesagt, als ein zentrales Anliegen, die Kategorie, das, was der Kategorie gerade aufgebürdet wird, ich habe es schon vorhin schon gesagt, kann sie nicht leisten und konnte sie auch in den letzten Jahren nicht leisten. Und vielleicht so als Ausblick, aber das habt ihr ja schon auch viel schöner gesagt, als ich sagen könnte, wir müssen uns den Diskussionen und Debatten jetzt einfach ein bisschen aussetzen. Wir sind gerade in einer gewissen Umbruchsphase, es passiert sehr viel. Und es ist nicht einfach mit einer vorschnellen Entscheidung getan, weil, genau, ich glaube auch beim Migrationshintergrund, also es gibt ein Interviewzitat von Ursula Boos-Nünning, die gesagt hat, wenn ich gewusst hätte, damit leite ich auch den vorletzten Absatz ein, wenn ich gewusst hätte, welche Folgen es hätte, hätte ich den Begriff nicht verwendet oder so, so sinngemäß. Also, und vielleicht sollte uns dieser Fehler, jetzt nicht nochmal passieren.
Ja, vielen lieben Dank, Dennis. Es war eine sehr schöne Folge mit dir und wir danken dir herzlich, dass du mit uns die erste Januarfolge gestaltet hast. Laura, dir danke ich herzlich fürs Mitmoderieren und unsere Zuhörerinnen motiviere ich gerne auch in den Kommentaren zu sagen, was sie von zu dem Begriff Menschen-Migrationshintergrund halten, welche alternativen Begriffe, Operationalisierungen und euch vielleicht tatsächlich interessieren würden. Würdet ihr auch euren Migrationshintergrund verlieren, je nachdem, wie sich Politik sozusagen entfaltet? Das würde uns natürlich sehr interessieren. Ihr erfährt alle unsere neuen Folgen und Informationen über den Incentim X-Kanal. Und ja, wir sind gespannt auf weiteren Austausch mit euch und schön, dass ihr da wart. Tschüss!
Tschüss.
Tschüss und vielen Dank nochmal für die Einladung.
Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Melting Pot: Migration im Dialog. Für mehr Informationen über die Arbeit unseres Netzwerkes und für Updates zum Podcast findet ihr uns auf Twitter unter @incentim. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.